Ja, hallo meine lieben Podcast-Freunde und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Ja, wir hören uns wieder nach den Viertelfinal-Rückspielen in der Champions League. Die Halbfinalpartien stehen fest und ja, darüber möchten wir natürlich heute mit euch reden und mit dabei ist natürlich auch wieder der Philipp.
Ja, ich wünsche euch auch herzlich willkommen. Einiges passiert aus deutscher Sicht. Eine furiose Woche gewesen, sowohl national als auch international. Bei uns selber, also bei mir war es ja eigentlich eine recht ruhige Woche, muss ich sagen. Dadurch, dass ich jetzt auch mein Auto seit ein paar Tagen nicht habe, weil das in der Werkstatt ist, kann ich halt relativ wenig machen. Also ich kann halt nicht großartig irgendwo hinfahren. Deswegen, ja, natürlich ein bisschen langweilig momentan, aber was willst du machen? Dann auf jeden Fall Bundesliga und Champions League verfolgt gehabt unter der Woche. Wir haben jetzt heute Morgen früh aufgestanden, den Wecker gestellt für das Sprint-Qualifying, worüber wir auch noch sprechen werden. Und ja, sonst eigentlich bei mir relativ wenig. Ich hatte dich noch und noch einen Freund Samstagnacht, beziehungsweise war schon eher Sonntagmorgen, da hatte ich mein Auto noch aus Köln abgeholt, vom Bahnhof nach dem Bayern-Spiel um 5 Uhr ungefähr. Und ja, sonst aber relativ ruhig bei mir.
Ja, also bei mir ja, war schon viel unterwegs jetzt in den letzten Tagen. Wir hatten es ja in der letzten Folge angesprochen, in München gewesen. Am Wochenende war auch eine geile Tour, bis auf das Stadion an sich. Also im Stadion war es, muss ich sagen, nicht so cool. Paar Aktionen von Polizei und Co., die mir da nicht so gefallen hat und generell ja, hat mir irgendwie die gesamte Organisation da rund ums Stadion nicht so wirklich gefallen in München. An sich war das Spiel ja eigentlich sogar ganz cool, kommen wir gleich natürlich auch noch drauf zu sprechen. Und ja, dann am Dienstag in Dortmund gewesen, beim Champions League-Spiel. Auch da kommen wir natürlich gleich noch genau drauf zu sprechen. War nach dem Bochum-Spiel letzte Woche auch diese Woche wieder ein Spiel, was ich glaube ich in meine Top 5 Stadionerlebnisse packen muss und ich glaube, es kommt sogar in die Top 3. Also ja, kommen wir gleich noch genauer drauf zu sprechen und ja, dann gestern das erste, also Mittwoch natürlich auch dann Champions League per Fernseher verfolgt, dann gestern das erste Mal seit jetzt auch langer Zeit wieder, ich hatte ja meine Krankheit angesprochen, die ich in den letzten ja, jetzt anderthalb Monaten mit mir getragen habe, habe ich seit langem mal wieder mit dem Training begonnen gestern. Hat auch ganz gut geklappt. Klar, hier und da mal husten und schnupfen, aber ansonsten ging es eigentlich. Deshalb bin ich da recht froh. Auch heute geht es mir eigentlich dementsprechend gut und sonst natürlich arbeiten gewesen und so weiter. Also ja, war eine volle Woche, aber es war auch eine richtig geile Woche. Also erste Mal Allianz Arena, erste Mal Champions League, dann noch so ein Spiel, vor allem in der Champions League, war sehr, sehr geil. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu Beginn dann direkt mal auf die Bundesliga zu sprechen, die am Wochenende war. Und ja, können wir direkt mal anfangen. Unsere beiden Vereine haben gegeneinander gespielt. Du bist als Glücklicher aus der Partie rausgegangen. Ich muss sagen, aber gegen Bayern, habe ich ja auch schon oft gesagt, erwartet man sich jetzt als Köln-Fan nicht allzu viel, auch wenn wir eigentlich die letzten Aufeinandertreffen immer knapp gestalten konnten. Also letztes Jahr gab es das knappe 1-1 und den ja, bekannten 2-1 Last-Minute-Sieg von Bayern. Also Bayern hat Köln ja letztes Jahr zweimal Last-Minute noch Punkte abgeduxt. Im Hinspiel hat Kimmich mit seinem Distanzschusstreffer in allerletzter Sekunde gefühlt noch das 1-1 geholt. Und ja, dann hat Musiala die Bayern im Rückspiel zur Meisterschaft geschossen mit dem 2 in der 87. Minute oder 86. Minute. Ja, dann das Hinspiel war 1-0, dafür war es aber eigentlich relativ deutlich für die Bayern, muss man sagen. Und ich fand jetzt, das Rückspiel waren 2-0 für Bayern, aber ich fand, es hat sich eigentlich weitestgehend ziemlich eng gestaltet. Also stand lange 0-0, dann haben die Bayern durch ein Traumtor von Guerrero das 1-0 erzielt, was dann ja auch bis kurz vor Schluss, wo sich Waldschmidt dann noch ja, eine kleine Unsicherheit in der letzten Minute geleistet hat und Müller dann halt zum 2-0 einschießt, der Spielstand und ja, ich fand, dass der FC durchaus nicht chancenlos war. Also man hatte echt schon hier und da echt gute Chancen, wo man mehr hätte draus machen können. Und das knappe Ergebnis, dass die Bayern dann nicht was die Bayern da das Spiel offen gelassen haben, das hätte man auf jeden Fall besser nutzen können aus Kölner Sicht. Ich fand, man hat für den Tabellen-17. beim FC Bayern kein schlechtes Spiel gemacht. Auch offensiv fand ich eigentlich, waren ein paar gute Ansätze dabei und auch ein paar gute Chancen, die man sich rausgespielt hat. Ja, am Ende hat man das Tor nicht getroffen, auch durch eine sehr, sehr starke Leistung von Ulreich, vor allem bei dem Einschuss gegen Tigges, wo er auf dem Boden lag und dann da ganz schnell wieder hochkommt. Natürlich war der auch nicht ideal geschossen, aber das war eine starke Parade. Dann hat er gegen Adamian, glaube ich, zwei Freie weggepackt, die er
Ja.
aus 5, 6 Metern draufgeköpft hat. Ja, also Ulreich mit einer sehr starken Leistung und ja, die Bayern am Ende trotzdem der verdiente Sieger. Sie waren nicht so zwingend, fand ich, in der Partie. Sie hatten halt ja, so zwei Phasen im Spiel, wo sie dann mal immer so, ja, sie hatten echt drei, vier richtig gute Chancen. Also sie hatten zweimal Alu. Dann stand einmal Guerrero komplett frei vor Schwebe, was Schwebe weggepackt hat. Ja, aber ansonsten war es an Großchancen auch überschaubar. Trotzdem ist das Ergebnis, denke ich, so in Ordnung. Natürlich bitter, weil für Köln auf jeden Fall was drin gewesen wäre. Aber am Ende denke ich, ein verdientes Ergebnis und ja, ein ganz spannendes Spiel eigentlich.
Ja, also ich war aufgrund des Ergebnisses natürlich zufrieden, hatte allerdings auch mit einem Auge schon auf Mittwoch geguckt und das hat auch Thomas Tuchel gemacht, der sämtliche Spieler geschont hat. Also unter anderem ja Ulreich im Tor gewesen, Neuer nicht im Kader gewesen, Sané nicht im Kader gewesen. Und ja, was dann echt wehgetan hat, war die Verletzung von Kingsley Coman. Er hat sich in der zweiten Halbzeit so stark verletzt, dass seine Saison gelaufen ist. Er kam ja gerade erst aus einer Verletzung, die er sich gegen Augsburg war es, meine ich, zugezogen hatte. Und dann ja in seinem ja, kaum zweiten oder dritten Einsatz erst wieder. Er wurde ja gegen Arsenal eingewechselt. Und ich glaube, in der Liga gegen Dortmund wurde er auch eingewechselt. Aber sonst ja, hatte er keine Einsätze seit seiner Verletzung. Das tat natürlich schon sehr weh. Und insgesamt, ja, man muss sagen, Köln am Anfang, wie du es schon angesprochen hast, mit guten Chancen. Ali Du hätte da gut und gerne mal die Kölner in Führung bringen können. Insgesamt, wenn man das ganze Spiel betrachtet, war schon ein Chancenplus bei den Bayern. Also die Pfostentreffer von Kane und Tell waren dann natürlich die größten Chancen. Und dann am Ende des Tages ein verdienter Sieg, den ich natürlich mitnehme. Ich glaube, ich freue mich über jeden Sieg. Allerdings, weil die Meisterschaft jetzt seit Sonntag ja endgültig gelaufen ist und weil man relativ sicher auch für die Champions League qualifiziert ist, ist das jetzt auch nicht so gewesen, dass ich Jubelsprünge gesprungen bin. Sondern ja, habe das natürlich gerne mitgenommen. Für Köln natürlich nicht gut. In der Allianz Arena rechnet man sich natürlich an sich nicht die größten Chancen raus. Allerdings, wenn man sieht, wie Bayern in den letzten Wochen performt hat, hat man vielleicht so mit einem, ja, zumindest mit einem Auge auf den Punkt oder so geschielt. Aber am Ende des Tages ist man leer ausgegangen. Und ja, ich war deswegen recht glücklich. Am Freitag, wenn wir chronologisch hier starten wollen mit dem Spieltag noch, nachdem wir über unsere Vereine gesprochen haben, Augsburg sammelt weitere Punkte im Kampf um Europa gegen Union Berlin. Ich habe das Spiel nicht gesehen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, hast du es gesehen?
Ja, ich habe es gesehen. Ja, war ein relativ unspektakuläres Spiel. Also Augsburg hatte wenig Chancen. Die Chancen, die sie hatten, haben sie dann in der zweiten Hälfte reingemacht. Ja, Union, muss man sagen. Auch Union, also ich habe die Woche noch einen Podcast gehört. Ist mir gar nicht so aufgefallen, aber Union muss auch echt aufpassen. Bei denen läuft es die letzte Zeit auch wieder gar nicht. Also irgendwie ruhen die sich schon so ein bisschen aus. Ja, ganz unauffälliger Auftritt. Also da muss man echt gucken. Und die haben vergleichsweise halt zu den anderen Vereinen, die da hinter ihnen sind, echt noch ein relativ schwieriges Restprogramm, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Deshalb, ja, muss man da mal abwarten, ob die Unioner wirklich da schon so fein raus aus dem Schneider sind. Ich meine, sie haben einen Punkt mehr als Wolfsburg und Wolfsburg wird ja schon irgendwie dann noch so in dem weiteren Abstiegskandidatenkreis genannt. Bin ich mal gespannt. Vor allem Mainz, die ja dann am Samstag nach 1-0 Rückstand gegen Hoffenheim gewonnen haben. Da muss man natürlich sagen, die bringen natürlich vor allem im Rennen um den Relegationsplatz, bringen die da nochmal einige ins Schwitzen oben, weil die gerade halt einfach so ordentlich punkten. Und ich glaube, im Hinblick auf den Relegationsplatz müssen da schon zwei, drei Mannschaften gucken, dass sie da nicht eingeholt werden. Aber ja, muss man abwarten. Am Ende kommt es dann natürlich auch darauf an, wie Köln und Bochum performen, weil für Wolfsburg und Union ist es halt so, selbst wenn Mainz sie einholen sollte, haben sie halt immer noch zwei Mannschaften unter sich. Und aus Kölner Sicht wird es schon schwierig, Wolfsburg oder Union einzuholen. Also Mainz, wenn sie formschwach werden, vielleicht und Bochum auch, aber weiter vor wird schon schwierig, aber muss man natürlich abwarten. Und ja, die Mainzer 4-1 gewonnen, setzen ihren Lauf fort. Da muss ich auch ganz ehrlich mal sagen, also ich finde es irgendwie geil, auch wenn es natürlich für Köln scheiße ist, aber irgendwie geht es mir auch auf den Sack, weil Mainz ist mir auch echt ein echt unsympathischer Verein, muss ich sagen. Also es ist jetzt, ich mag die jetzt nicht überhaupt nicht oder so, wie jetzt ja, meine ärgsten Feinde, aber Mainz ist schon ein Verein, den ich eher so in die Kategorie unsympathisch einordnen müsste. Es gibt so Vereine, zu denen bin ich neutral, aber Mainz bin ich nicht komplett neutral zu. Die finde ich schon irgendwie eher so ein bisschen unsympathisch. Und die hängen so oft da unten drin und ich weiß nicht, was die neuen Trainer bei denen immer auslösen. Ich meine, wir hatten das ja
Ja,
schon
ist echt
vor
krass.
3 oder 4 Jahren mit Bo Svensson, wo Mainz ja mit Schalke da komplett abgeschlagen letzter war, wo Schalke ja da fast, ja, die Serie, den Rekord von Tasmania Berlin durchbrochen hat, wo Mainz ja auch irgendwie nur 2 Punkte mehr hatte oder so, wo dann Bo Svensson kam und die in der Rückrunde auf einmal alles gewonnen haben und jetzt schon wieder dasselbe. Also wenn man sich überlegt, Mainz war ja vor der Übernahme von Bo Henriksen, waren die ja auch noch, ich glaube, 4 Punkte hinter Köln oder so. Und klar, sie haben jetzt immer noch, ich glaube, jetzt haben sie 4 Punkte Vorsprung, ne? Ja,
Ja,
genau,
ich meine.
sie haben jetzt 4 Punkte Vorsprung. Rein tabellarisch ist ja Mainz noch der ärgste Konkurrent von Köln, aber sie spielen einfach so gut, dass ich einfach gar nicht im Kopf habe, dass Köln eine Chance hat, Mainz einzuholen. Und es gibt ja auch nächste Woche Sonntag dann das direkte Aufeinandertreffen um 17:30 Uhr, da geht es natürlich auch um was. Aber ich mache mir da irgendwie, ich hat mir da fast beim Bayern mehr Chancen ausgemalt als bei den Mainzern. Also das ist schon echt krass, wie die das immer machen. Und es nervt mich halt auch so ein bisschen, weil ja, Mainz für mich halt einfach auch kein Verein ist. Also Mainz könnte auch gern absteigen, so ist meine Stellung zu Mainz. Auch wenn es natürlich sympathisch ist, was da gerade passiert. Klar, muss man auch sagen, das vermisse ich bei anderen Mannschaften schon, dass da nicht mal so die letzte Luft jetzt im Abstiegskampf kommt, die es ja sonst eigentlich immer gibt, weil wir haben es ja immer, dass dann so Leute im Abstiegskampf dann nochmal irgendwie so eine letzte Luft kriegen und dann nochmal punkten. Ja, muss man abwarten, wie es bei Köln läuft. Für Köln natürlich jetzt am Wochenende, wie ich schon gegen Bochum gesagt habe, ist auch das jetzt wieder ein Endspiel. Also gegen Darmstadt, die ja als erster Absteiger für mich feststehen. Gegen Darmstadt musst du einfach gewinnen. Und da gibt es auch keinerlei Ausreden. Du hast 8 Punkte Vorsprung. Ja, also du musst da komplett auf Sieg spielen und auch nicht auf Unentschieden, du musst komplett auf Sieg gehen. Und wenn du da nicht deine Chancen ordentlich machst oder so, dann bin ich morgen auch echt sauer. Weil für mich, also klar, wir haben dann immer noch einfache Gegner, aber wenn du nicht gegen Darmstadt gewinnst, ich glaube, dann ist der Kopf so da nicht mehr da, dass du, glaube ich, keine Chance hast, Bochum und Mainz noch einzuholen. Deshalb absolutes Endspiel auch wieder jetzt gegen Darmstadt. Ich hoffe, dass sie das ein bisschen souveräner lösen als gegen Bochum, dass sie es nicht so spannend machen. Erstmal hoffe ich natürlich, dass sie überhaupt die 3 Punkte holen, aber ja, vielleicht da einfach mal auch mal ein 3-0 oder 2-0 oder so, irgendwie sowas, dass man da auch mal zu 0 spielt oder so, das wäre schon echt schön. Aber muss man abwarten. Die Darmstädter jetzt auch gar nicht so schlecht gespielt letzte Woche gegen Freiburg. Muss man schauen. Aber gegen einen komplett abgeschlagenen 18. musst du als Köln gewinnen, vor allem mit deinen Ambitionen. Und ich finde, man hat dann schon doch die deutlich bessere Qualität als Darmstadt, auch wenn man es nicht immer zeigt. Und ja, was war sonst noch so an spannenden Spielen? Ja, Stuttgart hat wieder Stuttgart-Sachen gemacht. Das Spiel in der ersten Halbzeit entschieden, nach 37 Minuten mit 3-0 gegen Eintracht Frankfurt, die um die Euroleague kämpfen, gewonnen. Ja, muss man auch sagen. Also der VfB spielt einfach eine starke Saison, spielt mit Bayern weiterhin um die Vizemeisterschaft, haben den europäische Teilnahme festgemacht. Übrigens können jetzt rein rechnerisch sind sie auf jeden Fall in den europäischen Plätzen mit dem Sieg am Wochenende, auch wenn es vermutlich für jeden klar war. Aber was natürlich auch für jeden klar ist, Stuttgart gibt sich nicht mit Euroleague oder Conference League zufrieden. Bei dem Stand, den sie gerade haben, wollen sie natürlich in die Champions League. Und ja, da bin ich gespannt, ob sie das weiterpacken. Wenn sie so weitermachen, denke ich, wird da nicht viel anbrennen, auch wenn sie natürlich auch noch einige Kracherspiele haben. Also ich meine, die Stuttgarter spielen noch gegen Leverkusen, die spielen noch gegen Bayern, die spielen noch gegen Leipzig, glaube ich sogar auch.
Gegen Leipzig, nein, gegen Leipzig musst du nicht mehr ran. Da haben
Nicht?
sie
Ach stimmt,
gegen
da haben die
Leipzig.
ja fast am zweiten Spieltag oder so gespielt, ne?
Ja.
Ja, genau, ja, stimmt. Ja, aber trotzdem, auf jeden Fall mit Bayern und Leverkusen natürlich nochmal zwei echte Kracherspiele. Ja, bin ich gespannt, ob sie es bis zum Ende reißen können. Und ja, Dortmund gegen Gladbach gewonnen, genauso wie Leipzig gegen Wolfsburg. Also die tun sich auch nicht viel im Kampf um die Champions League. Bei Dortmund kannst du vielleicht nochmal kurz darauf zu sprechen kommen. Da gab es ja auch eine strittige Szene, wie ich das mitbekommen habe. Ich
Ja.
habe es nicht gesehen, aber vielleicht hast du da was für zu erzählen.
Ja, also erstmal ging der BVB durch ein echt schönes Tor von Marcel Sabitzer 1:0 in Führung. Kurz darauf gab es einen Elfmeter, der auch berechtigt war, muss man sagen, den Marcel Sabitzer dann ebenfalls verwandelt hat. Dann kamen die Gladbacher zum Anschluss. Ich weiß gar nicht, wer hat noch das Tor? Ich müsste mal nachgucken, wer das Tor gemacht hat für Gladbach zum 2:1. Das war. Jetzt war Wöber in der 36. Und dann gab es einen Elfmeter für den BVB. Marcel Sabitzer stand schon am Elfmeterpunkt und hat den Elfmeter ausgeführt, den auch verwandelt. Allerdings hat der Elfmeter bzw. das Tor nicht gezählt, denn der Schiedsrichter hatte den Elfmeter noch gar nicht angepfiffen. Sabitzer hatte das mit einem Pfiff aus dem Publikum verwechselt. Und der Schiedsrichter war noch im Austausch mit dem Kölner Keller, der ihn dann vor dem Bildschirm gerufen hat in Gladbach. Dann hat er den Elfmeter zurückgegeben. Und ich glaube, dann mehr oder weniger im direkten Gegenzug hat Karim Adeyemi gelb-rot bekommen. Und innerhalb von, ja, muss man sagen, irgendwie gefühlt 2, 3 Minuten drohte das Spiel dann zu kippen für den BVB. Nachdem man die Chance hatte, auf 2 Tore wegzuziehen, stand man dann da mit nur einem Torvorsprung und einem Mann weniger. Aber sie konnten es über die Zeit retten. Wichtige 3 Punkte für den BVB im Kampf um die Champions League-Plätze. Und ja, du hast Stuttgart angesprochen, Mainz angesprochen, Bochum gegen Heidenheim war auch ein kurioses Spiel. Ein spätes Eigentor von Schlotterbeck, ein kurioses Eigentor zum 1:0 der Heidenheimer. Das hat euch sicherlich, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt,
Doch,
aber
haben wir mitbekommen.
ja,
Hat uns
das
sehr gefreut.
hat euch sehr gefreut. Allerdings konnte dann Schlotterbeck seinen Fehler wieder gut machen und dann kurz vor Schluss noch den Ausgleich für die Bochumer erzielen. Also Punkteteilung
Aber
im
wie ich es mitbekommen habe, war das jetzt nichtsdestotrotz jetzt nicht irgendwie so, dass da jetzt irgendwie eine neue Trainer-Euphorie oder so entfacht ist. Also
Nee,
für
also
ein
nicht
Heimspiel
wirklich.
gegen Heidenheim soll das schwach gewesen sein, wie ich gehört habe.
Ja, da war wirklich nicht viel und Heidenheim wurde noch ein Tor aberkannt durch Niklas Beste, was man jetzt auch nicht unbedingt, oder Jan-Niklas Beste, nicht unbedingt aberkennen muss. Also, ja, also laut der Regel ja, aber also er berührt halt die Hand und man sagt ja immer, wenn Hand wie ist die Regelung? Also wenn Hand in der
Ja,
Entstehung des
wenn in
Tores
der
passiert,
Tor
dann
entsteht,
zählt
ja,
es nicht.
genau.
Und er wurde aber halt wirklich aus wirklich einem halben Meter an die Hand angeschossen. Wo soll er seine Hand bitte hin tun? So,
Ja,
und dann denke ich mir halt
das
so.
Ding, ja, das Ding ist, in solchen Situationen finde ich es auch kritisch, aber was an der Regel einfach gut ist, da gibt es halt einfach keinen Diskussionsspielraum. Das finde ich halt
Ja,
einfach
das.
das, was im Vergleich bei den restlichen Handaktionen einfach gut ist, so. Wenn man sagt, wenn die Hand am Ball ist, zählt das Tor nicht, auch wenn es manchmal bitter ist, aber es gibt einfach keinen Diskussionsfreiraum, weil Regel ist Regel. Auch wenn die Regel vielleicht aus in manchen Situationen scheiße ist, aber ich finde es besser als diese, ja, mal so Entscheidung.
Ja, da kann ich dir zustimmen, aber insgesamt finde ich es jetzt auch nicht so cool, muss ich sagen, wenn dann so ein Tor aberkannt wird. Auf deiner Seite hast du natürlich da recht. Dann Freiburg mit einem Dreier in Darmstadt, damit ist der Abstieg, glaube ich, für die Darmstädter eine besiegelte Sache. Also haben wir so einen hohen Abstand allein schon auf Köln sind es wie viele Punkte? 8, 9?
Acht, ja.
Also da ist der Abstieg. Ja, besiegelt. Und auch besiegelt ist die Meisterschaft von Bayern 04 Leverkusen. Am letzten Spiel des Spieltages konnte sich die Werkself 5:0 gegen Werder Bremen durchsetzen. Und ich glaube, schon nach dem 3:0 wurde der Platz mehr oder weniger, oder was beim 4:0 wurde der Platz mehr oder weniger schon gestürmt. Die durften schon, das hat mich ein bisschen gewundert, um ehrlich zu sein, in der 80. Minute sind die Zuschauer schon an die Banden unten ans Spielfeld gegangen. Und da war es ja klar, wenn Leverkusen jetzt noch ein Tor schießt, dann gibt es den ersten Platzsturm. Dann gab es den ersten und auch den zweiten Platzsturm, weil Florian Wirtz noch zwei Tore gemacht hat, insgesamt dann einen Dreierpack erzielen konnte. Und ja, Leverkusen, ich glaube, können wir hier mal abschließend dann auch mal sagen, so verdienter deutscher Meister geworden. Ich meine, es gibt da natürlich leider irgendwelche Leute, die vom Fußball gar keine Ahnung haben und sagen, ja, ist unverdient oder sonst irgendwas. Und wir beide sind ja auch in Position, du bist Köln-Fan, du magst Leverkusen überhaupt nicht, ich bin Bayern-Fan. Die haben mit Leverkusen, ja, sag ich mal, so bis zum 20., 22. Spieler noch um die Meisterschaft mitgekämpft und Bayern war jetzt 11 Jahre lang hintereinander deutscher Meister. Dann bist du auch nicht gerade auf Leverkusen gut zu sprechen, aber ich glaube, jetzt, wenn man die Rivalitäten und so weiter außen vor lässt und das Ganze nüchtern betrachtet, ist Leverkusen der hochverdiente deutsche Meister. Sie haben kein Spiel verloren. Sie sind jetzt wettbewerbsübergreifend, ich glaube, 44 Spiele ungeschlagen. Sie haben Bayern geschlagen in der Bayer Arena. Sie haben, ich glaube, wie viele Unentschieden? Ich glaube, sie haben nur 4 Unentschieden oder
Vier
so gegen,
Unentschieden, ja.
gegen, gegen Bayern, gegen Gladbach, gegen Dortmund und gegen wen noch? Ich weiß es gerade gar nicht.
Gegen Bayern, Gladbach, Dortmund. Ja, gegen noch irgendwen. Wahrscheinlich haben sie in irgendeinem. Gegen Augsburg. Doch,
Haben
gegen
sie spät
Augsburg
gewonnen? Ne,
ganz.
gegen
Nee,
Augsburg haben die
gewonnen.
spät gewonnen. Haben die spät gewonnen. Gegen Leipzig haben sie
Ja,
auch 2-1 gespielt.
ist ja
Ist
auch.
ja auch egal. Ist ja auch egal. Jedenfalls,
Gegen Hoffenheim haben die auch spät gewonnen.
also, wir können es kurz machen. Leverkusen hochverdienter deutscher Meister und die Feierlichkeiten sind dann ja auch zu Recht stattgefunden. Allianz Arena, auch ein, zwei Freunde von uns waren da und haben mir auch gesagt, dass es für die unvergesslich war. Und ich
Ja, in der
glaube,
Allianz Arena war es aber nicht, ne? Also.
in der Allianz Arena, sorry, in der Bayer Arena. Ja, auch wenn man dann natürlich irgendwo als Kölner das Ganze nicht so gerne sieht oder dann auch in meiner Person als Bayern-Fan nicht so gerne sieht, ist es hochverdient und ich habe mich darauf für Leverkusen gefreut, weil die Mannschaft einfach überragend Fußball spielt, es verdient hat, Xabi Alonso ein überragender Trainer ist. Und ja, Glückwunsch an Leverkusen.
Ja. Sagst du richtig, also als Köln-Fan war das schon schwere Kost, das sich zu Gemüte zu führen. Ich habe es auch irgendwann ausgemacht. Aber ja, man muss halt einfach sagen, also auch wie dann da wird es auch noch wirklich sich da zum Hattrick schießen in den letzten 10 Minuten. Das hat dann natürlich nochmal alles draufgesetzt und ja, da kann ich auch verstehen, dass dann da auch kein Halten mehr ist. Ich fand das auch relativ gut gelöst von den Schiedsrichtern, die Situation. Ich glaube, das war Interessen von allen, dass man dann nach dem Tor kurz vor der 90. dann gesagt hat, Spiel ist vorbei. Spiel wurde ordnungsgemäß zu Ende gebracht und ja, dass die dann da am Ende 5-0 gewinnen. Echt irre und ja, wenn man alles, was man darum kritisieren kann, beiseite schiebt und rein das Fußballerische betrachtet, muss man halt echt sagen, dass Leverkusen, wenn man sich überlegt, wo sie standen, als Xabi Alonso letztes Jahr übernommen hat, nämlich, ich glaube, auf Platz 15 oder so der Tabelle.
17, glaube ich sogar.
17, ja, da muss man halt ganz ehrlich sagen, ist das krass, was sie da innerhalb von einem Jahr, gut einem Jahr, gut anderthalb Jahren aufgebaut haben und wie die Transfers, egal wen sie transferiert haben, und das waren sehr, sehr viele zum Sommer, egal wen wir da reinnehmen, egal ob die eher auf der Bank saßen oder eher gespielt haben, jeder hat da performt und ja, das ist ein großer Verdienst von Xabi Alonso, dass in einer Mannschaft so jeder Spieler, egal ob Bankspieler oder nicht, so ins Team integriert ist und so ins Spiel integriert ist. Das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Also, dass der da einfach in einem Spiel einfach mal einen Teller zum Beispiel reinschmeißt, der davor 5 Spiele nicht gespielt hat und da direkt für Aufsehen sorgt und ich glaube sogar einen Doppelpack macht oder sonst was, das ist schon krass, wie Xabi Alonso das da alles arrangiert hat. Das ist ein festes Konstrukt. Und ja, man muss echt vor Leverkusen auch nächstes Jahr gewarnt sein. Ich bin gespannt, was sie in der Champions League reißen werden und jetzt auch in der Euroleague. Weil ja, jetzt so aktuell bin ich der Auffassung, dass ja, dieses Team in großen Teilen zusammenbleiben wird. Vielleicht werden ein, zwei Leute, denke ich mal, die Segel streifen lassen, aber dafür muss man sagen, dass bei Leverkusen natürlich jetzt auch, glaube ich, Geld in die Kasse gespült wird, was sie so noch nie in ihren Kassen hatten. Also ist natürlich ein sehr wohlhabender Verein schon immer gewesen, aber Ich glaube, wenn du so eine Bundesligameisterschaft gewinnst, das spielt dann schon ordentlich Geld in die Kassen. Und wenn dann noch der DFB-Pokal dazukommt und eventuell noch die Euroleague, ich glaube, dann hat Leverkusen auf jeden Fall ein bisschen Budget, um da im Sommer tätig zu werden. Das hat man ja allein bei Frankfurt gesehen nach dem Euroleague-Sieg, dass sie da schon ja um ans höhere Regal greifen konnten bei den Ablösesummen. Deshalb bin ich sehr gespannt, was Leverkusen da auch noch im Sommer macht, wer da geht, wer bleibt. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, auch wenn sich das ja über Zeiten nicht angedeutet hat, da dachte man ja eher, alle gehen. Aber jetzt so langsam mit dem Verbleib dann auch von Xabi Alonso, denke ich, dass ein Großteil der Jungs da bleiben wird. Und dann bin ich gespannt, ja, wie es nächstes Jahr wird und vor allem auch, was die Konkurrenz natürlich macht, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Natürlich müssen die Bayern auch tätig werden, wo wir auch noch kurz auf ein Thema zu sprechen kommen können, nämlich dass der Wechsel von Julian Nagelsmann an Trainerposten, der schon so ein bisschen sicher erschien, zeitweise diese Woche, dass der jetzt vom Tisch ist. Denn Julian Nagelsmann hat beim DFB verlängert, somit wird er kein Bayern-Trainer. Und ja, ein Transfer von Zinedine Zidane rückt da gerade aktuell wieder in den Fokus. Auch da würde ich zu sagen, ich glaube, da bringt es jetzt nicht so viel drüber zu reden. Da haben wir schon vor ein paar Folgen drüber gesprochen und da muss man einfach abwarten, falls sich da jetzt was Genaueres ergibt. Und wenn du dazu nichts mehr Wichtiges zu sagen hast, würde ich noch kurz auf die zweite Liga zu sprechen kommen, bevor wir mit dem internationalen Geschäft starten.
Ja, also es gibt natürlich auch ein paar andere Namen, die da genannt werden, aber wie gesagt, da
Ja.
haben wir ja schon mal in der Folge drüber gesprochen, das ist alles spekulativ momentan. Es wurde ja selbst dann ins Gespräch gebracht, dass Thomas Tuchel doch bei den Bayern bleibt, was er heute direkt dann auch auf der PK verneint hat.
Ja, das wäre
Ja,
auch.
also ich sag mal so, ich glaube, wir können darüber dann sprechen, wenn es endgültig ist.
Ja, und ja, dann wollte ich noch kurz über Liga 2 sprechen, denn da geht es natürlich auch in die Endrunde und da spitzt es sich echt nochmal zu, denn ja, wir haben die ganze Zeit über diesen Relegationsfight geredet, aber jetzt am letzten Spieltag muss man ehrlich sagen, da geht es auch noch um ganz andere Sachen. Erstmal ist Kiel an St. Pauli vorbeigezogen, was ich echt nicht gedacht hätte. Also
Nach dem Sieg gegen Osnabrück.
Kiel zieht so einen Lauf durch, echt unglaublich. Sind jetzt vor St. Pauli, die gegen Elversberg verloren haben, mit 4 zu 3. Furioses Spiel, aber auch eine verdiente Niederlage, muss man sagen. Und ja, Kiel, St. Pauli nur noch Zweiter. Und was man auch sagen muss, Düsseldorf, die einen extremen Lauf auch haben nur 5 Punkte Abstand auf St. Pauli. Also wir reden, also generell wird überall geredet über den Fight zwischen Düsseldorf und Hamburg. Aber ich habe jetzt die Woche Kuppa TS gehört von Tommy Schmidt. Da war Felix Klaus zu Gast und der hat auch gesagt, ja, es geht die ganze Zeit nur um den Fight um Platz 3. Aber sie malen sich durchaus auch Chancen noch auf, vielleicht noch sogar direkt aufzusteigen, denn es sind nur 5 Punkte und Pauli. Ja, muss man schon sagen, mit jetzt 2 Niederlagen aus, ich glaube, so den letzten beiden Spielen. Oder doch, Karlsruhe war letzten Spieltag,
Nee,
ja.
doch,
Doch.
Karlsruhe war letztes Spiel, das stimmt.
Ja, mit 2 Niederlagen aus den letzten beiden Spielen. Ja, die müssen aufpassen, dass nicht das Frühlingsgespenst auch noch in den zweiten Hamburger Verein einzieht. Also da müssen sie echt Obacht walten lassen. Und ja, Düsseldorf hat einen relativ einfaches Restprogramm im Vergleich zu St. Pauli, die noch echt da gegeneinander spielen. St. Pauli muss unter anderem gegen Hannover spielen, gegen Hamburg. Und ich glaube, da kommen noch ein, zwei gute. Also, und St. Pauli hat da, glaube ich, Düsseldorf hat da, glaube ich, das deutlich annehmbare Programm. Und Kiel scheint momentan auch ein bisschen konstanter zu sein. Also, da bin ich echt gespannt. Und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, was der HSV macht, die jetzt am Wochenende wieder nicht 3 Punkte geholt haben. Sie haben 2:2 gegen Magdeburg gespielt, wobei man sagen muss, trotz des Ergebnisses muss man da, glaube ich, den HSV loben, denn ich glaube, sie haben in Unterzahl ein richtig starkes Spiel gemacht, haben ein 2:0 noch aufgeholt in Unterzahl, sind in der ersten Halbzeit durch 2 Elfmeter und rote Karte 2:0 in Rückstand gewesen. Da muss ich sagen, den ersten Elfmeter und die rote Karte so in dem Zusammenspiel fand ich äußerst fraglich. Da muss ich den HSV mal in Schutz nehmen. Also ich finde, entweder gibst du da Freistoß, weil für mich das Foul sogar eher vorm Strafraum halt ist. Entweder gibst du Freistoß und Rot oder du gibst halt den Elfmeter, aber keine rote Karte. Aber das so im Zusammenspiel fand ich für die Situation sehr, sehr hart, weil ich meine, Ramos hat ihn da jetzt auch nicht irgendwie komplett umgewichst oder so. Also das war jetzt ein relativ leichter Kontakt. Also das fand ich schon eine sehr, sehr harte Entscheidung gegen den HSV. Der zweite Elfmeter war dann völlig berechtigt. Ja, aber dass der HSV dann da trotzdem in der zweiten Halbzeit in Unterzahl mit 2-0 Rückstand das Ding noch zumindest aufholt und Schadensbegrenzung betreibt, muss man sagen, war moralisch echt eine starke Leistung, auch wenn es natürlich nicht ideal war für die Hamburger, die wieder 2 Punkte auf Düsseldorf verlieren, haben jetzt ganze 3 Punkte Abstand. Also da müssen sie jetzt schon echt hoffen, dass die Düsseldorfer irgendwo was liegen lassen. Ja, also da bitter für den HSV, aber dann auch ja, Glück im Unglück zugleich, muss man sagen.
Ja, also wie du sagst, dass man dann auch spät Tore macht, ist natürlich sehr gut für den HSV. Aber insgesamt ist es halt irgendwie zu wenig. Also sie lassen halt Punkte liegen, während die Konkurrenten, ich sag mal bis auf St. Pauli, aber die sind halt auch schon ziemlich weit weg, alle punkten. Und
Und
der
jetzt zum
Aufstieg.
Wochenende, kommt es auch noch zum Topspiel gegen Tabellenersten Holstein Kiel. Also da sehe ich den HSV ja auch aktuell eher im Nachteil, muss man sagen.
Ja, also das wird auf jeden Fall kein leichtes Stück Arbeit. Ebenso ist es für Osnabrück, die
Aber alles offen.
die gegen Kiel verloren haben, jetzt ein 6-Punkte-Spiel haben, haben übrigens, finde ich persönlich, ein richtig schönes Retro-Special-Trikot rausgebracht, wegen dem 125-jährigen Jubiläum, was man dieses Jahr feiert. Wäre natürlich umso schöner, wenn man das Ganze dann am morgigen Tag mit 3 Punkten im Abstiegskampf gegen Braunschweig krönen könnte. Das bleibt abzuwarten. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir zum internationalen Geschäft. Und ja, ich würde sagen, ich glaube, die Bundesliga hat viele Kritiker, viele Medien, viele Fans Lügen gestraft. Denn alter Schwede, was haben wir für geile Mannschaften? Also ohne Scheiß jetzt, was waren das generell für Champions League Viertelfinals? Aber was haben unsere Mannschaften denn auch abgerissen? Ich würde mal anfangen mit, ich glaube, ich fange generell mal mit den deutschen Mannschaften an, dann auf die anderen beiden Partien
Ja.
kommen, dann danach zu sprechen. Borussia Dortmund, ich meine, du kannst dann auch noch ein bisschen was zur Stimmung und so weiter erzählen. Hatten wir letzte Woche schon angesprochen, dass du ins Stadion gehen wirst, in den Signal Iduna Park gegen Atletico Madrid. Du hast mir dann auch noch gesagt, du überlässt mir den Vortritt dann fürs Halbfinale. Da habe ich dir aber dann gestern schon gesagt, nee, da kannst du dann auch wieder gerne hin, weil ich an dem Tag schon anderweitig auf einem anderen Event bin. Und ja, du warst im Stadion. Ich denke mal, ich hatte ja schon erzählt, Champions League Abende im Signal Iduna Park oder im Westfalenstadion, einfach mal Westfalenstadion, sind immer was ganz Besonderes. Selbst ich, der ja kein Dortmund-Fan bin, sondern Bayern-Fan bin, aber ja häufig im Signal Iduna Park jetzt schon war, muss sagen, dass ich das Stadion extrem feiere. Die Fans sind extrem gut. Und nochmal so ein Champions League-Abend macht es nochmal besonders. Und dann, wenn ein Spieler noch so einen Spielverlauf hat, dann ist das, glaube ich, noch die Kirsche auf der Sahnetorte.
Ja, auf jeden Fall. Also, wie ich schon vorhin im Anfang der Folge gesagt habe, es war wirklich einer der Top-Spiele, bei dem ich jemals war. Also stimmungstechnisch war es das beste Spiel, bei dem ich jemals war. Und ich muss sagen, ich war jetzt das 5. Mal, glaube ich, im Signal Iduna Park. Aber so krass, in vielen Teilen zumindest des Spiels, war die Stimmung mit Abstand noch nie. Also wirklich mit weitem Abstand noch nie. Ich glaube, das hat auch generell nochmal alles getoppt. Also hinter uns waren auch, glaube ich, Dortmund-Fans, die so gut wie jedes Spiel dahin gehen, und die waren auch, was geht hier ab und so. Also ich glaube, da waren alle perplex und das ganze Stadion ging ab. Erstes Halbfinale seit 2013 und dann auch noch auf die Art und Weise. Also du fängst richtig gut an, machst zwei, finde ich, völlig verdiente Tore, relativ ähnlich sogar in der Entstehung. Beide aus einem gar nicht so guten Winkel. Das Lustigste war beim 1-0, weil Dortmund hat sich oft gut durchgespielt und dann haben sie irgendwie immer versucht, den Ball irgendwie in die Mitte zu bringen. Aber dann wurde er halt immer abgeblockt und ich habe gesagt, und genau in dem Moment, als Brandt war es, als er da stand, meinte ich, jetzt schieß doch mal drauf, spiel nicht wieder in die Mitte, und dann schießt er drauf und der Ball geht rein. Ja, und dann Maaßen auch noch mit seinem ersten Champions League-Tor. Ja, also erste Halbzeit, glaube ich, für jeden BVB-Fan Traum. Nach dem 2-0 hat auch echt das Stadion gebebt. Da war ich auch kurz, was geht hier gerade ab, als die ganze gelbe Wand da gesprungen ist. Dann in der Halbzeit, da habe ich schon gesagt, das könnte hier noch ganz, ganz kritisch ausgehen, weil wir kennen alle unsere Dortmunder Fans, die werden dann auch ähnlich wie in Köln vielleicht auch ganz schnell übermütig. Und irgendwie hatte man schon den Eindruck, dass sie sich irgendwie alles schon so ein bisschen zu sicher war. Und ich hab zu unserem Freund gesagt, passt auf, also Atletico muss nur ein Tor machen und es geht hier schon mal in die Verlängerung. Und wir kennen auch Dortmund, wenn sie ein Tor kassieren, da kann auch ganz schnell mal die Unsicherheit reinkommen. Ja, und Atletico hat ja dann in der zweiten Halbzeit früh durch vor allem Correa, der, als er reinkam, direkt ganz anderes Spiel von Atletico, der hat echt enormes Feuer ins Spiel gebracht. Und da dachte ich echt noch, echt, der hat auch noch gegen Riasson gespielt, der schon gelb vorbelastet war. Da haben wir schon direkt nach 2 Minuten gesagt, boah, Atletico kommt richtig gut aus der Kabine und dann fällt da das Eigentor durch Hummels, was nicht sonderlich gut verteidigt war in der Entstehung bei der Ecke. Und ja, dann fällt dann auch ziemlich schnell das 2:2 und Atletico natürlich da völlig ausgerastet und ja, die Stimmung im Stadion dann ja. Ganz im Gegenteil zum Ende der ersten Halbzeit. Also da wurde schon sehr, sehr ruhig, weil ich glaube, dann auch die meisten BVB-Fans mit dem Ding vielleicht sogar schon abgeschlossen hatten. Also nicht abgeschlossen hatten, aber sie kennen natürlich auch gut genug ihre Mannschaft und kennen genau solche Situationen, die Dortmund halt immer wieder widerfahren. Und ja, nach diesem 2:2 war ich echt gespannt, wie Dortmund da zurückkommt. Das war auf jeden Fall ein extrem bitterer Schlag für Atletico, hat das natürlich beflügelt, die zu dem Zeitpunkt dann wieder weiter waren. Ja, und dann macht Niklas Füllkrug dann, glaube ich, gut 20 Minuten war es, glaube ich, vor Schluss per Kopf über den Pfosten das 3:2 und dann auch ziemlich schnell fällt auch das 4:2 durch Sabitzer, der ein überragendes Spiel gemacht hat, muss man sagen. Also ganz früh im Spiel, ich glaube, in der zweiten Minute hat er eine Riesenmöglichkeit kläglich vergeben, fand ich. Also
Ja,
das
fandest
muss
nicht nur
er.
du.
Ja, also das muss er eigentlich, also der muss eigentlich drin sein. Und dann aber trotzdem zwei Vorlagen hat er, glaube ich, gemacht, dann das Tor, was auch sehr, sehr schön war. Und damit dann den Dortmunder ja, Sieg besiegelt und Atletico wurde dann auch nicht mehr gefährlich und durch die 2 Tore konnte Dortmund ohne Verlängerung dann weiterkommen und Atletico hat dann auch, glaube ich, also nach dem 4:2 haben sie dann auch nicht mehr so viel aufs Parkett gekommen. Sie sind nur ein, zwei mit ein paar ansatzweise gefährlichen Flanken gekommen, aber jetzt so wirklich gefährlich wurde es dann nicht mehr fürs Dortmunder Tor. Und ja, also es war echt ein Hammerspiel. Ich glaube, ich hätte mir kein besseres Champions League-Spiel so vorstellen können als erstes. Da hat natürlich alles auch gepasst. Deshalb war die Stimmung auch wahrscheinlich dann nochmal krasser. Es war halt ein überragendes Fußballspiel und dann auch noch der Halbfinaleinzug und alles drum und dran war echt geil. Was ich aussagen muss, ist, dass aber auch nicht nur von Dortmund die Stimmung geil war, auch die Atletico-Fans haben, fand ich, eine richtig geile Stimmung gemacht. Also wenn die da, also wir kennen es ja aus dem Wanda Metropolitano, das habe ich auch zu unseren Kollegen gesagt, da würde ich auch mal so unfassbar gern hin. Also ich würde einfach mal so gerne eine Woche in Madrid machen und dann einmal ins Bernabéu und Wanda Metropolitano. Das haben wir auch im Hinspiel gesehen. Die hüpfen da ja immer rum wie die Verrückten und so. Da, ich glaube, das ist auch ein richtig, das ist halt andere Stimmung als in der Bundesliga. Aber ich glaube, das ist trotzdem richtig geil und das haben sie auch in Dortmund gemacht. Also mit ihren Atleti-Fangesängen und so, das hört sich dann auch schon geil an, wenn die das alle mitmachen und vor allem dann auch beim 2:2. Am Anfang hatten die sogar eine relativ groß aufgezogene Pyroshow. Das habe ich so auch noch nie von der spanischen Mannschaft gesehen. Also, ja, da musste ich auch mal erwähnen, die haben auch echt richtig geilen Support für solche Verhältnisse gemacht, was man ja eigentlich so gar nicht kennt jetzt so aus den anderen Top-Ligen. Zumindest Spanien, Frankreich, nicht Spanien, ich meine Spanien und England, wo das ja eher nicht so üblich ist, dass man da so große Fankulturen hat. Ja, also hat mich echt überrascht und fand ich echt richtig geil, wie die abgegangen sind, aber klar, dann, wo es dann auch nicht lief, also unter anderem nach dem 2:0 von Dortmund und dann auch nach dem 4:2, war dann da auch ziemlich schnell Ruhe, haben aber nach dem Spiel auch noch trotzdem ihre Mannschaft besungen. Also muss man echt sagen, das ist mir auch sehr positiv aufgefallen und hat auch zu einer guten Stimmung beigetragen. Also echt ein richtig, richtig guter CL-Abend, natürlich aus deutscher Sicht sowieso. Ich glaube, alle waren beeindruckt von weiten Teilen des Dortmunder Spiels. Klar war es unnötig, da wieder diese Phase drin zu haben und es fast aus der Hand zu geben, nachdem man wieder so stark gespielt haben. Aber irgendwie, das kriegt man aus Dortmund nicht raus. Was man auch erwähnen muss, ist, dass Dortmund schon sehr riskant gespielt hat auch. Also da waren schon auch noch andere Aktionen, wo dann irgendwie Hummels oder Schlotterbeck als Leute geklärt haben, wo man denkt, wenn die Aktion nicht gut geht, dann ist das eine Riesenchance für Atletico. Also haben schon oft auf Messerschneide gespielt, aber es hat halt funktioniert. Und deshalb Dortmund im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain, die sich in Überzahl gegen Barcelona, glaube ich, auch hochverdient durchgesetzt haben. Kannst du ja gleich noch mehr zu sagen. Soweit ich weiß, die rote Karte für Araujo völlig gerechtfertigt. Und ja, dann PSG einfach nach frühem Rückstand, wo Barca schon Hoffnung hatte, haben sie dann einfach die Überzahl eiskalt ausgespielt und am Ende 4-1 gewonnen.
Ja, ich habe das Spiel auch nicht ganz gesehen. Ich habe mir nur die Highlights angeguckt, weil Dortmund lief ja auch nur im Einzelspiel.
Ja, stimmt.
Und deswegen hatte ich das Spiel dann halt auch nicht ganz gesehen, nur die Highlights. Ich hatte nur von Freunden gehört, dass Barca noch einen Elfmeter hätte kriegen müssen. Davon habe ich persönlich halt nichts gesehen. Xavi hat sich auch ziemlich über den Schiedsrichter aufgeregt, hat dann eine rote Karte bekommen.
Ja, aber der kriegt
Aber.
ja nie, das ist auch verrückt. Der Typ kriegt wirklich in jedem zweiten Spiel eine rote Karte.
Ja, der kriegt echt häufig eine rote Karte. Also es ist halt ungünstig gelaufen für Barcelona, weil man ist ja sogar in Führung gegangen, nachdem man ja auch das Hinspiel gewonnen hatte, war man also zwei Tore sozusagen im Plus. Allerdings dann war die rote Karte der Gamechanger von Araujo. Ich verstehe um ehrlich zu sein noch nicht, warum er da so in den Zweikampf reingeht. Er hat ja auch schon Kritik von Ilkay Gündogan geerntet dafür. Araujo hat gesagt, er weiß, was er tut und so weiter. Und man muss ihm nicht sagen, wie er zu spielen hat. Ja, also da gibt es auch wohl ein bisschen Streitereien. Dann muss man sagen, hat PSG das eiskalt ausgenutzt. Erstmal Dembélé, der wieder getroffen hat, wie im Hinspiel. Dann ein schönes Tor von Vitinha in der zweiten Halbzeit zu Beginn, ich glaube, 50. Minute war es. Mit einem Distanzschuss perfekt trocken ins Eck. Dann gab es den Elfmeter für Paris, der auch komplett unstrittig ist. Cancelo da mit einem sehr fragwürdigen Zweikampfverhalten gegen Dembélé war es, meine ich auch wieder. Und dann Kylian Mbappé eiskalt. Barca kam dann sogar mal wieder ran und war auch dem 3-2 gar nicht mal so weit entfernt. Allerdings gab es dann zwei Tore nicht zwei Tore, noch ein Tor, das zweite Tor, so rum war es von Kylian Mbappé. Zum 4:1 und ja, dann dem Weiterkommen für Paris. Also ein bitterer Abend für Barcelona, nachdem man zwischenzeitlich schon mit einem Bein im Halbfinale stand. Ist da der Traum geplatzt? Geplatzt ist der Traum allerdings nicht für meine Bayern, denn es geht weiter. Die Reise geht auch für die Bayern, weil ja nicht nur für den BVB, sondern auch die zweite deutsche Mannschaft hat sich durchgesetzt und ist weitergekommen. Und das, obwohl man ja. Die Saison wurde häufig auch zu Recht kritisiert. Der Trainer, die Mannschaft wurden in Frage gestellt. Aber in der Champions League, ich klammer jetzt mal das Hinspiel gegen Lazio aus, läuft es bis jetzt. Also eine wirklich hervorragende Leistung im Rückspiel, vor allem in der zweiten Halbzeit, beschert uns eine zweite deutsche Mannschaft im Halbfinale. In der ersten Halbzeit war Arsenal die aktivere Mannschaft, mehr Spielanteile gab, ein, zwei echt ganz gute Chancen. Martinelli mit einer Chance. Wo er frei im 16. Schuss kommt, zentral. Den Ball muss er vielleicht platzierter irgendwie ins Eck setzen, dann ist der Ball schwerer zu halten für Manuel Neuer. Martin Ødegaard noch mit einem abgefälschten Schuss. Sonst allerdings jetzt auch nichts Zwingendes von Arsenal. Also war ähnlich wie in der zweiten Halbzeit im Rückspiel, würde ich sagen. Also Arsenal mehr Spielanteil, aber wirklich große Chancen haben sie jetzt auch nicht kreiert. Selbst die Chance von Martinelli war keine hundertprozentige. Die Bayern in der ersten Halbzeit auch ähnlich mit Chancen, also auch Masraoui mit einer abgefälschten Flanke, die fast ins Tor reingegangen ist, aber auch nichts hundertprozentig Zwingendes. Das hat sich dann direkt geändert zu Beginn der zweiten Halbzeit. Gab es dann zwei Riesenchancen, beziehungsweise eine Doppelchance. Erst Leon Goretzka mit dem Kopfball ans Aluminium und im Nachschuss dann Guerreiro mit dem abgefälschten Schuss auch ans Aluminium. Man hat dann auch schon gemerkt, Bayern kommt stärker aus der Halbzeit raus. Und hat dann mehr Spielanteile gehabt. Sie waren aktiver im Spiel nach vorne und wurden dann halt auch zwingender. Und dann gab es von Joshua Kimmich das 1:0. Nach einer hervorragenden Flanke von Rafael Guerrero hat Kimmich den mit dem Kopf reingewuchtet, muss man einfach so sagen, überragende Kopfball von ihm, der generell in den letzten Wochen, ich habe es auch erwähnt, als Rechtsverteidiger eine ziemlich gute Figur macht. Ich habe es, glaube ich, nach dem Dortmund-Spiel gesagt, er war da einer der wenigen, der mir ziemlich gut gefallen hat. Und er wurde enorm kritisiert, auch von uns und auch zu Recht kritisiert, aber er zeigt in den vergangenen Wochen, dass er die Qualität besitzt. Und ja, dann in so einem wichtigen Spiel dann das Tor zu machen, vor allem, er ist ja ein ziemlich kleiner Spieler, dann ein Kopfballtor noch zu erzielen, macht es vielleicht irgendwie doppelt schöner. Und die Bayern sind dann auch weiter aufs zweite Tor gegangen. Und ja, man hätte eigentlich fast direkt nachlegen müssen, Ball in die Mitte, ich glaube, von Guerrero wieder, der auch ein Monsterspiel gemacht hat. Und Kane und Musiala verpassen dann nur knapp, Sané haut den Ball dann übers Tor. Ja, aber man muss sagen, hinten nicht zugelassen. Das Spiel ist dann ein bisschen vor sich auch hergetrudelt. Also Arsenal wurde ja gar nicht gefährlich vom Tor. Die hatten von Ødegaard, meine ich, noch einen Abschluss, der ans Außennetz ging, wo es eigentlich hätte Ecke geben müssen. Aber Bayerns Defensive hat so überragend alles wegverteidigt. Also ich muss sagen, Eric Dier mit einem unfassbar starken Spiel. Kimmich wurde am Ende Man of the Match. Okay, er hat das Tor gemacht, er hat auch generell eine gute Partie gemacht. Aber Eric Dier hat so überragend gespielt. Jede Grätsche von ihm war on point in dem Spiel. Er hat Saka, Martinelli oder Havertz waren komplett blass. Sie hatten keine großartigen Aktionen. Martinelli hatte seinen Abschluss, aber sonst wirklich ziemlich wenig. Und deswegen auch ein hochverdienter Sieg für die Bayern, der mich natürlich extrem gefreut hat. War einfach ja, ein schönes Gefühl, dass man jetzt noch die Chance hat, auf ein deutsch-deutsches Finale, ja sogar auch in Wembley, wie 2013. Ist natürlich für Fußballromantiker und für uns Deutsche die Traumvorstellung, dass das eintritt. Dass man 11 Jahre, nachdem es das deutsch-deutsche Finale gab, in Wembley, das Ganze zu wiederholen, auch wieder in Wembley, wäre natürlich schon eine krasse Story. Ja, hoch verdient für Bayern. Und im anderen Spiel ging es auch hoch her. Ich habe das Spiel dann nur in der Verlängerung geguckt, weil ich das Bayern-Einzelspiel verfolgt habe. Nämlich Real gegen City, das vorweggenommene Endspiel, so mehr oder weniger, das Halbfinale der letzten beiden Jahre. Und man muss sagen, nachdem es im Hinspiel schon heiß herging, ging es im Rückspiel da heiß her. Es ging bis ins Elfmeterschießen. Nachdem Rodrigo die Madrilen, ich glaube, nach 12 Minuten in Führung gebracht hat, konnte Kevin De Bruyne in der 76. war es, meine ich, den Ausgleich erzielen. Und dann ging es in die Verlängerung. Und wenn man auch die Verlängerung gesehen hat, Real war mehr oder weniger stehen. K.O. City war auch zu Beginn der Verlängerung die deutlich aktivere Mannschaft, hat deutlich mehr Chancen kreiert. Aber wurde nicht zielführend alles. Und dann ging es ins Elfmeterschießen. Den ersten Elfmeter Alvarez, meine ich, verwandelt für City. Modric, der erfahrenste Madrilene, verschießt. Dann verschießt Bernardo Silva auf eine echt bittere Art und Weise, schießt den Ball locker halb hoch in die Mitte. Lunin bleibt stehen. Ich meine, wenn er nicht stehen bleibt, dann ist das halt ein sicher verwandelter Elfmeter in die Ecke, weil in mindestens 8 von 10 Fällen springt der Torwart halt in die Ecke. Da hat er es nicht gemacht. Lunin hat den Braten da gerochen. Sah natürlich ziemlich bitter aus für Bernardo Silva.
Ja, war ein bisschen antelefoniert dabei. Man hat es irgendwie so ein bisschen
Ja,
gesehen. Und
das stimmt. Dann war es in der, wer war der Zweitschutz von Reich? Ich glaube, Bellingham mit, ich habe einen Kommentar mit einem HP, weil der gar nicht mehr konnte. Der war stehend K.O., hat den Elfmeter locker verwandelt. Dann hat bei City verschossen. Wer hat bei City verschossen den Elfmeter nach Bernardo? Boah,
Kovacic.
Kovacic,
Da
genau.
gibt's das, da gibt's
Thanks
das
for the
Video, wie
reminder.
Rüdiger von der Mittellinie Lunin zeigt, dass
Wo
der
er
da
hinschießt.
hinschießen wird und sich
Ja.
danach freut und von Modric gefeiert wird.
Ja, da war es bitter für den Ex-Madrilen, der verschossen hat. Lukas Vazquez, erfahrener Mann, 11 Meter locker verwandelt für Foden, auch ziemlich sicher vom Punkt. Nacho, der Kapitän von Real, auch mit einem sicheren Elfmeter, dann wird es kurios. Ederson mit dem Elfmeter für City. Gab es ja schon mal, dass Manuel Neuer bei Bayern antreten musste im Elfmeterschießen im Finale 2012 und auch im DFB-Pokal mal gegen Dortmund. Ja, allerdings hat da der Torwart, oder was heißt allerdings, weil Manuel Neuer hat auch getroffen gegen Chelsea damals, Ederson auch, obwohl Lunin die Ecke hatte, sehr sicher. Und dann am Ende kam unser deutscher Innenverteidiger Toni Rüdiger zum Elfmeterpunkt, als man den Gesichtsausdruck von ihm gesehen hat, da war man sich, glaube ich, alles andere als sicher, dass er den verwandelt. Aber er konnte den entweder verwandeln. Ein bisschen Glück an den Innenpfosten und dann rein ins Glück. Die Madrilen treffen also auf den FC Bayern. Ich würde einfach mal sagen, das ist der Champions League-Klassiker schlechthin. Das sind die beiden, ich glaube, das kann man so sagen, größten Fußballmannschaften der Welt, was die reinen Erfolge betrifft und ich glaube auch, was die Marke betrifft. Ich glaube, Real ist der größte. Da braucht man nicht, keinem was vormachen. Real ist die größte Fußballmannschaft der Welt, was die Geschichte betrifft, was die Erfolge betrifft. Aber ich würde schon sagen, dass Bayern dann auf Platz 2 schon ist mit den drittmeisten Champions League-Erfolgen, extrem viele nationale Titel etc. Und auch Bayern, was das für eine Marke mittlerweile im Ausland ist. Also da kommt zum richtigen Klassiker. Die letzten beiden Male hatten die, oder die letzten drei Male waren die Madrilen am Ende die glücklichere Mannschaft. Man muss auch sagen, 17 und 18, als sie weiterkommen sind im Viertel- bzw. Halbfinale, war es ziemlich glücklich durch ein paar Schiedsrichterentscheidungen, die dann eher auf der Seite von Madrid waren. 2014 kann ich mich erinnern, wurde es ziemlich bitter für die Bayern. Da gab es im Grunde eine 4-0-Klatsche in der Allianz Arena. Ich glaube, das letzte Mal, was man weitergekommen ist, war tatsächlich 2012 im Elfmeterschießen. Hinspiel 2-1 gewonnen, der Allianz Arena, Rückspiel. Frühen Rückschlag geraten durch zwei Tore von Ronaldo. Robben dann mit einem 2-1 durch Elfmeter. Und im Elfmeterschießen ist man dann durch den entscheidenden Elfmeter von Bastian Schweinsteiger ins Finale eingezogen. Ich habe Bock. Ich habe extrem Bock auf die Spiele. La Bestia Negra wird Bayern ja häufig genannt, die schwarze Bestie von Real Madrid, weil Bayern ja immer schwarze Auswärtstrikots hat und Real sich immer schwer gegen Bayern getan hat. Iker Casillas hat schon so ein paar Giftpfeile in Richtung München geworfen, schon vor dem, bevor es feststand, dass die beiden gegeneinander spielen. Er sagt, Bayern ist nicht mehr La Bestia Negra. Da hoffen wir mal, dass wir ihn eines Besseren belehren können. Denn ich würde sagen, Real ist schon Favorit, weil es Real Madrid ist. Sie sind in der La Liga deutlich Tabellenführer. Auch wenn sie gegen City, die nicht spielstärkere Mannschaft waren, muss man sagen, sind Favorit gegen Bayern, wenn man sieht, was Bayern für eine Saison spielt. Aber diese Außenseiterrolle tut Bayern gar nicht mal schlecht, glaube ich. Ich glaube, die Rolle hatten sie jetzt auch so ein bisschen gegen Arsenal, weil Arsenal Tabellenführer in der Premier League war, als die Auslosung stattgefunden hat. Beziehungsweise waren im Titelkampf oder sind ja immer noch im engen Titelkampf da. Da kann man auch kurz sagen, dass City jetzt wieder an der Tabellenspitze ist, nachdem Liverpool und Arsenal beide am Wochenende verloren haben. Also ich sage schon, die Außenseiterrolle tut Bayern vielleicht auch gut. Und mit diesem Spirit, dass man sich jetzt auf die Liga nicht mehr konzentrieren muss, sondern alles auf die Champions League werfen kann, glaube ich, dass Bayern Chancen hat. Ich sage jetzt, neutral gesehen sind die Chancen, glaube ich, 60-40, 45-55 pro Real. Aber ich sage, Bayern ist nicht chancenlos, je nachdem, wie das Hinspiel läuft. Ist natürlich nicht ganz so cool, dass das Rückspiel im Bernabéu ist und nicht in der Allianz Arena. Aber ich würde sagen, wir haben eine Chance. Bei Dortmund finde ich schwer zu sagen, auch wenn man gegen PSG ja schon gespielt hat dieses Jahr in der Gruppenphase. Das Hinspiel hat man komplett bitter verloren, untergegangen im Prinzenpark. Und dann zu Hause gab es ein 1-1. Auch für den BVB ist es möglich. Ich sage ganz ehrlich, da sehe ich 50-50.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Real auf jeden Fall der deutlich bessere Gegner für die Bayern ist als City. Also ich glaube, gegen City hätte Bayern relativ wenig entgegenzusetzen. Aber ich glaube, Real, auch wenn sie vielleicht rein theoretisch von den Namen die bessere Mannschaft sind, ich glaube, dass Real so von halt der Spielweise und so ist einfach ein perfekter Gegner für die Bayern. Und ich persönlich muss auch sagen, dass ich in dem Duell dann sogar deshalb so aus diesen Gründen halt die Bayern vorne sehe. Also rein von der Favoritenrolle natürlich Real, aber ich glaube, dass so jetzt rein aus meiner Standposition, dass Bayern das zieht. Anders als ich das gegen Arsenal gedacht hätte, was sie aber geschafft haben. Gegen Arsenal dachte ich aber mehr, dass es so ein 50-50-Ding ist. Aber das war natürlich auch aufgrund dann der Ligaleistung der Bayern. Und ja, bei Dortmund gegen PSG, ja, sehe ich, ist PSG schon vorne, aber man hat in der Gruppenphase gesehen, wo Dortmund in der Lage zu ist. Champions League Halbfinale ist aber natürlich jetzt auch nochmal was anderes, aber das kann man auch aus Dortmunder Sicht sagen. Also auch für die Dortmunder wird es vielleicht in 2, 3 Wochen in der Liga auch nicht mehr wirklich viel gehen, je nachdem. Beziehungsweise man wird ja so oder so seinen vollen Fokus auf die Champions League setzen. Und deshalb, also gegen PSG ist da auch auf jeden Fall was drin für den BVB, auch wenn ich da sagen muss, dass PSG vermutlich eher vorne ist. Aber es wäre natürlich wünschenswert. Also wir haben gestern schon drüber geredet, Also natürlich hoffe ich erstmal, dass überhaupt eine deutsche Mannschaft ins Champions League-Finale kommt, weil ich finde es jetzt schwierig, die ganze Zeit über Wembley 2.0 zu reden und nachher heißt das Finale Real gegen PSG und keine deutsche Mannschaft ist dabei.
Haben wir das Mbappé-Finale? Mbappé
Ja,
gegen seine Mannschaft.
wobei ich da letztens auch gehört habe, dass da irgendwie anscheinend nochmal in die andere Richtung gehen soll, muss man mal abwarten. Also, dass Mbappé da vielleicht jetzt anscheinend doch irgendwie nicht zu Real wechselt, habe ich vor 2, 3 Wochen irgendwas gehört. Aber ja, also ich hoffe erstmal natürlich, dass überhaupt eine Mannschaft ins Finale kommt. Ich finde, das ist jetzt schon krass, dass wir zwei deutsche Mannschaften im Halbfinale haben, zudem dann noch Leverkusen mit sehr, sehr guten Titelchancen in der Euroleague, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und ja, hoffe natürlich, dass eine Mannschaft weiterkommt. Und Traumszenario wäre natürlich, wenn wir tatsächlich beide deutsche Mannschaften im Finale der Champions League in Wembley haben. Das wäre völlig, völlig verrückt und wirklich nicht abzusehen gewesen. Am Anfang der Saison hätte ich echt nicht gedacht. Ich finde die Champions League-Saison richtig geil. Ich hoffe, die Halbfinals setzen da an, wo die Viertelfinals aufgehört haben. Denn das waren durch die Reihe weg alles richtig geile Spiele, was ich vor allem in der letzten Saison und auch davor ja schon so ein bisschen zum großen Teil vermisst habe, was fand ich nicht so geil war in den letzten Jahren, aber dieses Jahr war es echt, hat Champions League echt wieder richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und vor allem das Ganze dann auch live mitzuerleben zu dürfen, war natürlich richtig cool. Und dann kommen wir noch kurz zur Euroleague zu sprechen, bevor wir dann zur Formel 1 gehen. Ja, Leverkusen weiter, Liverpool raus, haben es im Rückspiel nicht geschafft, diese 3-0-Blamage, kann man schon sagen, heim gegen Atalanta aufzuholen. Sie haben zwar früh durch einen Elfmeter von Salah das 1-0 gemacht, konnten darauf aber nicht aufbauen, waren jetzt, glaube ich, auch gar nicht mal so drückend überlegen. Ich habe die Statistiken gesehen. Also Liverpool raus, ganz, ganz bitter für Jürgen Klopp, nachdem er am Wochenende, wie du vorhin schon angesprochen hast, auch noch die Meisterschaft eventuell aus der Hand gegeben hat durch die Niederlage. Ja, es könnte ganz, ganz bitter werden nach dem Aus im Pokal gegen Manchester United. Dann die Niederlage, also beziehungsweise jetzt zwei Spiele sieglos in der Liga, nachdem man ja auch unentschieden gespielt hat davor das Wochenende gegen Manchester United. Und das Euroleague Aus, womit man, glaube ich, nicht so gerechnet hat gegen Atalanta Bergamo, die jetzt nicht so gut dastehen eigentlich in heimischer Liga. Also ja, sehr, sehr bittere Wochen für Jürgen Klopp und Liverpool. Und ja, ansonsten in der Euroleague, Leverkusen ist halt mit einem ganz späten 1-1 haben sie es geschafft, dass ihre Serie weiter aufrecht bleibt. Ich glaube, war nicht so ein guter Auftritt, aber ja, am Ende ist man sicher weitergekommen. Die AS Rom haben 2-1 gegen Mailand gewonnen und sind damit auch mit 2 Siegen weiter. Hätte ich auch nicht so mit gerechnet, muss ich sagen. Also, ich hätte AC Mailand da schon weiter vorne gesehen. Ja, Atalanta Bergamo ist weiter. Und Marseille hat den Rückstand aus dem Hinspiel wettgemacht und hat im Rückspiel gegen Benfica mit einem 5:2 gewonnen. Es kommt also nicht auf das Auseinandertreffen zwischen Roger Schmidt und den Leverkusenern. Stattdessen geht es für Leverkusen nach Marseille und für Marseille nach Leverkusen. Ist, glaube ich, ein ganz annehmbarer Gegner, muss man sagen. Also Marseille steht auch nicht so gut da. Die haben gerade auch nicht so den Lauf in heimischer Liga. Ich glaube, die sind da auch eher, glaube ich, fast schon 10. Ich glaube, die sind 9. oder 10. in der Liga. Also, ja, sollte für Leverkusen eigentlich rein aus der Position jetzt ein machbares Los sein. Aber klar, es ist natürlich auch Euroleague-Halbfinale. Leverkusen stand letztes Jahr schon in der Conference. Das war Conference League, ne?
Nee, das war Europa League.
War das auch Euroleague?
Das war
Standen sie
Conference
ja
League.
schon gut da, wo sie dann gegen AS Rom gescheitert sind. Vielleicht kommt es da ja im Finale zum Wiedersehen. Muss man abwarten. Ja, aus deutscher Sicht wäre das natürlich auch stark, wenn wir dann noch in der Euroleague ins Finale einziehen würden. Auch da natürlich die Hoffnung beim Großteil der deutschen Fans da. Und ja, dann würde ich sagen, reicht es aber auch mit Fußball und wir kommen zur Formel 1 in China.
Ja, das erste Mal seit 2019 findet der Grand Prix von China wieder statt. Die letzten Jahre aufgrund der Corona-Pandemie hat er nicht stattgefunden. Und ich bin froh, dass wir wieder in China sind. Ich finde es eine sehr, sehr coole Strecke. Hatten dort einige legendäre Rennen. Ich weiß, das letzte Rennen war ziemlich langweilig, muss ich sagen. Das weiß ich noch, aber ich weiß, wo 18 war, dieses kuriose Rennen, wo Ricardo zu seiner absoluten Prime einfach war, wo er ich glaub, von 6 auf 1 gefahren ist, mit frischeren Reifen da alle überholt hat. Ja, Michael Schumachers letzter Sieg dort 2006, Hamiltons WM, wo er die weggeworfen hat 2007 in der Einfahrt zur Boxengasse auf abgefahrenen Intermediates, was dann Kimi Räikkönen noch die Tür geöffnet hat zum WM-Titel. Der erste Sieg von Red Bull 2009 durch Sebastian Vettel war ein Doppelsieg unter regnerischen Bedingungen und, und. Also viele, auch der erste Sieg war von Mercedes in der Neuzeit durch Nico Rosberg. Also viele Momente, die wir dort schon miterlebt haben. Und wir sind jetzt zurück und heute hat auch direkt das Sprint-Qualifying stattgefunden, weil wir haben ein Sprint-Wochenende. Und es war ziemlich kurios, denn wir haben nicht wie gewohnt irgendwie zwei Red Bull und ein Ferrari oder zwei Ferrari und ein Red Bull oder zwei Red Bull und ein McLaren in den ersten drei, sondern wir haben einen Mercedes, einen McLaren und einen Aston Martin. Denn es gab Regen und dadurch, dass die Strecke neu asphaltiert worden ist, war es extrem rutschig auf der Strecke noch. Es war so seifig. Es gab Szenen, wo Fahrer in ihren Inlaps neben der Strecke waren, unter anderem Charles Leclerc, der Sauglück hatte, der sein Ferrari nach den S-Kurven eigentlich verloren hat und in der Wand mehr oder weniger drin hing, aber ohne Frontflügelschaden, ohne irgendetwas weiterfahren konnte. Das hat mich auch gewundert. Wie da nichts kaputt gegangen ist, hatte Leclerc ausnahmsweise mal Glück. Hat natürlich dann eine Runde, sage ich mal, ihn gekostet. Aber ja, es gab am Ende dann Norris auf A1 vor Hamilton. Dann kam Alonso, Verstappen, Sainz, Perez, Leclerc, Piastri und die beiden Steak-Saubers, die es geschafft haben ins Q3. Bottas auf 9, Zhou auf 10. Ist natürlich schön für Guanyu Zhou, bei seinem Heimrennen da in die Top 10 reinzufahren. Und dadurch haben wir morgen früh, der Sprint ist um 5 Uhr, eine spannende Startaufstellung. Leider ist das vielleicht nicht die Startaufstellung fürs Main Race. Viele, die sich Chaos wünschen würden, würden dann gerne diese Startaufstellung sehen, aber die haben wir dann nicht. Aber es soll morgen vielleicht wieder regnen im Sprint und dann noch im Quali. Es ist jetzt ja so, dass samstags dann das Sprintrennen zuerst ist und danach das Qualifying fürs Hauptrennen. Also ja, es ist Spannung garantiert eigentlich. Mit Max Verstappen nur vier, der ein paar kleine Fahrfehler drin hatte. Ungewohnt, weil eigentlich Verstappen ja am Regen so stark ist. Da haben aber die Altmeister und eben Lando Norris gezeigt, dass sie immer noch ganz vorne mitfahren können, wenn es was zu holen gibt. Für Mercedes dann auch so ein Ergebnis mit zwei Gesichtern. Russell nur auf der 11 in Q2 schon rausgeflogen. Hamilton dann irgendwie auf 2 zwischenzeitlich, ja sogar auf Pole, nachdem Norris seine Runde gestrichen worden ist, zuerst von der Rennleitung. Er die dann aber zurückbekommen hat, weil man einen Fehler bei der Rennleitung gemacht hat und die falsche Runde von Norris gestrichen hat. Ja, schön für Norris. Vielleicht geht dann ja was. Ich bin mal gespannt bei unseren Tippspielen. Auf jeden Fall ist es so, dass man nur den Sprint und das Hauptrennen tippen kann, was wir dann jetzt, denke ich mal, auch machen werden. Und ich sehe im Sprint, trotz dessen es Max Verstappen in die Top 3 geschafft hat, Max Verstappen aber 1. Ich glaube einfach, Red Bull sah, na, im ersten freien Training sahen sie gar nicht so unendlich gut aus. Sie hatten ein paar Probleme. Dann, ich meine, Q2 war es auch komplett trocken. Am Ende hat es geregnet. Und da war es halt schon enger. Ich glaube, was die reine Leistung betrifft, ist schon wieder wie in den anderen Rennen, dass Red Bull vor Ferrari ist und dann McLaren kommt. Auch Andrea Stella, der Teamchef von McLaren, hat gesagt, dass die Pole von Norris nicht dem Auto zuzuschreiben ist, sondern einfach der Leistung von Norris. Deswegen sehe ich Verstappen ganz vorne vor Norris dann im Sprint auf der 3. Carlos Sainz und auf der 4 Fernando Alonso. Und dann im Hauptrennen, ich sage, es wird ein bisschen verrückt. Und irgendwie, ich meine, die Pole von Norris hat jetzt ja keine Auswirkungen aufs Hauptrennen, aber ich sehe, Lando Norris, irgendwann muss es mal passieren. Und irgendwann muss der Junge auch mal Glück haben. Der hat so viele Podiumsplätze und so viele zweite Plätze schon eingefahren. Irgendwann muss es klappen bei ihm. Und ich sage, dieses Wochenende ist es soweit. Ich sage, Lando Norris gewinnt das Rennen in China. Ich mache einen Hot Take. Dahinter Sergio Perez, weil der war, bis der Regen kam, nicht viel langsamer als Max Verstappen. Er war auf ein paar Runs sogar schneller. Auch in Japan gutes Wochenende. Generell Perez mit einer sehr soliden Saison bis jetzt. Dann Max Verstappen auf 3, der sich in Shanghai bis jetzt immer etwas schwer getan hat. Ich meine, okay, wir sind 2019 nicht mehr gefahren. Aber ich kann mich erinnern, 2000 und 18 war es da, wo Ricciardo sein Teamkollegen gewonnen hat. Also okay, das war noch ein ganz anderer Max Verstappen, aber ich zähle das einfach mal dazu. Hat er nämlich Sebastian Vettel da in dem Rennen abgeräumt und einen möglichen Sieg dadurch weggeworfen und Ricciardo die Tür somit geöffnet. Deswegen Verstappen auf 3. Auf 4 sehe ich dann, da habe ich mich schwer getan, zu entscheiden zwischen den beiden Ferrari, weil Carlos Sainz halt momentan auf so einem Hoch ist und Charles Leclerc fährt keine schlechten Rennen. Ich meine, Japan hat ein super Rennen gehabt, sondern es war eher das Quali, was ihn so ein bisschen dann Strich durch die Rechnung gemacht hat, auch in Australien. Aber dann sehe ich jetzt mal wieder nach den paar Rennen Sainz, wo er vorne war, sehe ich jetzt wieder Leclerc vorne. Leclerc auf 4, auf 5 Sainz, auf 6 Piastri, der sich heute etwas schwer getan hat im Regen. Und wenn nun halt auch Regen vielleicht noch an den anderen Tagen kommen sollte, dann sollte das vielleicht Lando Norris eher in die Karten spielen, weil Norris auch einfach ein enorm guter Regenpilot ist. Auf 7 Lewis Hamilton, der das ganze Wochenende bis jetzt, okay, wir haben jetzt einen Tag gesehen, aber schneller als George Russell war, einen guten Job gemacht hat, deswegen sehe ich ihn auf 7. Toto Wolff hat da auch halt, oder hat halt auch gesagt, dass der zweite Platz eigentlich nur Hamilton und seinen Regenkünsten zuzuschreiben ist und nicht der Leistung des Autos. Weil da tappt man weiter im Dunkeln. Er meinte auch, FP1 war eine Katastrophe für Mercedes, mehr oder weniger. Hamilton hat auch gesagt, das Auto hat sich wieder überhaupt nicht gut angefühlt. Ja, muss man abwarten, bis da die ersten Upgrades kommen auf 8, dann Fernando Alonso.
Ja, da muss ich jetzt mal überlegen, weil ich habe hier echt, also ich habe hier echt, glaube ich, beinahe dieselben Tipps. Aber ja, ich mache erstmal, also ich glaube, ja, Sprint haben wir komplett gleich. Also Sprint habe ich auch, Verstappen auf 1, dann Norris auf 2, Sainz auf 3 und Alonso auf 4. Ja, ich denke, wie du auch gesagt hast, dass Hamilton ja das Ganze davor nicht halten wird. Wir haben die Pace von dem Mercedes in den letzten Rennen gesehen und im Sprint. Glaube ich nicht, dass er es halten wird. Ich glaube, Alonso wird da besser klarkommen, aber für Sainz reicht es nicht. Und für Sainz reicht es aber jetzt auch nicht, einen Norris zu holen. Also deshalb dahingehend meine Prediction so. Und ja, dann im Rennen. Du natürlich mit deinem Hot Take. Ich gehe da, glaube ich, eher wieder mit dem Normalweg. Ich weiß gar nicht, wie sind die Wettervoraussichten? Ist Regen möglich? Bestimmt, oder?
Ja, es ist folgendermaßen, man weiß es halt nicht. Also
So,
es
aber
ist irgendwie unvorhersehbar.
man müsste gerade in Abu Dhabi fahren. Da hätte man
Ja,
jetzt,
ja.
ich weiß nicht, ob ihr die Bilder mal gesehen habt, aber da ist gerade Land unter, kann man sagen. Also irgendwie ist da ja an einem Tag so viel Regen gefallen wie sonst im ganzen Jahr nicht. Und die haben ja da nicht mal so Kanalsysteme und so. Deshalb ja, ist da Land unter. Ich glaube, ein Formel-1-Rennen wäre da gerade nicht möglich. Aber es wäre natürlich verrückt, wenn man mal in so einem Formel-1-Rennen in der Wüste hätte, wo es genau an dem Tag ausgerechnet regnet. Wäre schon, glaube ich, ganz lustig. Ich glaube, das hatten die bei den, also ich glaube, da waren so, sag ich mal, vor den Tests sind ja nochmal so unöffentliche Fahrten. Ich glaube, da hat es in Bahrain geregnet dieses Jahr. Irgendwas hast du mir da doch, glaube ich, sogar auch gezeigt. Glaube ich, das auf
Ja,
der Formel
bei der
1.
Formel 2, bei der Formel 2.
Ja, irgendwie sowas. Aber ja. Muss man abwarten, ich gucke hier gerade mal Shanghai. Also, jetzt hier bei Apple Wetterdienst steht zumindest für Samstag und Sonntag kein Regen. Aber muss man natürlich mal abwarten. Wäre natürlich, ja, ich glaube vor allem da auch mit dem Asphalt und so. Ich habe vorhin ein Zitat von Verstappen gelesen, der meinte, es war heute wie auf Eis zu fahren. Also, ja, bin ich gespannt. Wenn das natürlich in den Plan kommt, dann könnte das Feld ordentlich durchgemischt werden. Ja. Ich sehe Verstappen, aber trotzdem, ich gebe jetzt mal nicht davon aus, dass deshalb Verstappen vor Perez auf 1 und 2. Dann Charles Leclerc. Ich glaube, er wird ja diese Woche seinen Teamkollegen Carlos Sainz nochmal schlagen. Ja, jetzt muss ich mal ein bisschen gucken, dass ich das da vielleicht, weil du hast jetzt auch Norris, Sainz, Piastri, Hamilton, Alonso, ne?
Ich habe Piastri, Hamilton Alonso, ja.
Ja, und davor auch Sainz und Norris, ne? Ja, dann muss ich das hier echt mal, weil wir
Also
können ja
Norris habe
jetzt
ich halt auf
hier.
1. Norris habe ich halt auf 1.
Ah ja, stimmt. Ja, okay, dann kann ich hier 4 und 5. Lasse ich mal so. Also Norris auf 4, Sainz auf 5. Und dann überlege ich hier hinten. Also ich hab irgendwie ein Gefühl, dass Hamilton diese Woche ein gutes Wochenende hat. Ich hatte ihn sogar kurz auf 6. Aber ich glaube halt, dass es halt. Es reicht halt nicht, um McLaren zu schlagen. Aber komm, dann mache ich das jetzt einfach so. Dann setze ich Hamilton auf die 6. Piastri auf die 7 Vielleicht leistet er sich irgendeinen Fehler oder so. Und Ferdinando auf die 8. Das ist dann meine Prediction. Ich bin gespannt. Ich glaube, ja, bei dem Rennen ist alles drin. Ist von total langweilig bis hochspannend, glaube ich, in dem Rennen alles drin. Die Reifensituation können natürlich spannend werden. Dann könnte ja, die Regensituation spannend werden, eben weil es so nicht vorhersehbar ist. Und ja, ich freue mich sehr auf den Shanghai Grand Prix. Ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob ich ihn gucken werde oder nicht. Muss ich mal schauen, wie es morgen ist. Je nachdem bin ich morgen vielleicht dann auch gebrochen. Da muss ich mal überlegen. Muss ich mir morgen
Ja,
noch.
also Formel 1 ist ja, das ist ja um 9 Uhr erst, der ist ja nicht um 5 oder um
Ja,
6 Uhr.
stimmt. Ja, um 9. Ja, kann man machen. Kommt drauf an, ob ich. Ja, muss ich mir. Ja, also ich denke, ja, okay, ich gucke wahrscheinlich schon. Ja, okay. Vergiss es. Ich
Konnte
werde.
ich dich direkt
Aber
überzeugen.
also Sprintrennen morgen gucke ich, glaube ich, auf keinen Fall. Muss ich tatsächlich sagen.
Dann
Aber den
einmal eine
Grand
spannende
Prix.
Startaufstellung, dann guckst du es.
Ja, aber nee, das ist mir morgen zu früh. Außerdem schlafe ich bei meiner Freundin und die hat diese Woche Abi geschrieben und die freut sich morgen zumindest ein bisschen ausschlafen zu können. Die war schon sauer, dass ich morgen wieder ins Stadion fahre und somit dann ja so um 10 Uhr weg muss. Das ist für die halt kein Ausschlafen.
Also eins kann ich unseren Hörern ganz kurz versichern, wenn ich mal eine Freundin habe, also wenn dieser Podcast noch läuft und ich bis dahin immer noch eine Freundin habe, oder wenn ich immer noch eine Freundin, wenn ich bis dahin eine Freundin habe und der Podcast immer noch läuft und ein Rennen um 5, selbst um 4 Uhr oder 5 Uhr ist, meine Freundin könnte sich so an zweiter Stelle anstellen.
Ja, normalerweise ist das ja auch kein Problem. Das war ja vor 2 Wochen auch, wo wir dann hier zusammen morgens geguckt haben. Da habe ich auch gesagt, nee, der Philipp kommt morgen und wir gucken Formel 1. Aber ja, die hat jetzt, wir haben uns jetzt auch schon über eine Woche nicht gesehen, weil die halt, wie gesagt, Abi geschrieben hat. Und ja, dass ich zum FC fahre, nachdem ich ja vorletzte Woche in Köln war, dann in München, dann in Dortmund und jetzt wieder, das war schon ein kleines Dorn im Auge und dann muss ich irgendwo in Tod sterben. Deshalb, ja. Mal schauen, aber das Rennen werde ich, denke ich, auch, werde ich, denke ich, doch, wo du, ich dachte, das wäre früher, aber wenn es um 9 ist, ja, dann werde ich es auf jeden Fall irgendwie verfolgen. Und ja, im Sprintrennen morgen, vielleicht, wenn ich schlecht schlafe, mit AirPods irgendwie, mal gucken. Aber ja, das soll es gewesen sein von dieser Folge. Ja, nächste Woche hören wir uns dann wieder mit Bundesliga und Formel 1. Internationales Geschäft hat ja dann, ich glaube, jetzt. Eine sind es ein, nee, ist nur eine Woche, ne, die jetzt Pause ist. Ne, Anfang Mai ist ja schon übernächste Woche.
Ja.
Oh, bald ist auch wieder ESC. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das ist ja hier zwischen uns auch so eine kleine Sache, der ESC. Werden wir dann, denke ich, auch mal drauf zu sprechen kommen, auch wenn es wahrscheinlich wieder ergebnistechnisch wahrscheinlich abzusehen wird. Werden wir gespannt sein, für welche Skandale das dann wieder sorgt, aber freue ich mich auf jeden Fall wieder sehr drauf. Und ja, damit schließen wir die Folge ab. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und bis dahin sage ich von meiner Seite aus, ciao.
Ja, ich wünsche euch auch eine gute Zeit. Ich hoffe, wir haben ein spannendes Rennen in China, ein spannendes Sprintrennen, ein spannendes Main Race. Und ja, ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und denkt immer dran, einfach mal abziehen.